Herzlich willkommen zu einem neuen Video oder auch Podcast von Eichhorn Coaching. Ja, heute wieder ein Interviewgast, ein Gesicht, der von den letzten 2, 3 Wochen häufiger auf unserem Kanal war, man ihn auch häufiger wieder sehen wird. So habe ich mir den Luis wieder eingeladen. Hallo Luis.
Hallo Alex.
Ja, und wir haben ein Thema, ein sehr spezielles Thema für Investoren rausgesucht, Preferred Shares und die Closed-End Funds. Ich hoffe, ich sage das alles korrekt. Ein Thema, ich weiß, was es ist, aber habe es auch mal gehandelt, aber ehrlicherweise mehr nicht. Und deswegen holt man sich ganz einfach den Experten. Und das ist der Luis. Ich glaube, du hast ja auch, wie viele Bücher? 2, 3?
Nee, also jeweils ein Buch zum Thema Preferred Shares und eins zum Thema Closed End Funds, zusammen mit dem Anton Gneupel, mit dem ich auch einen Podcast mache zu dem Thema. Und insgesamt sind es 6 Bücher zu unterschiedlichen Finanzthemen, genau.
Ja, also das von Preferred Shares habe ich gelesen, das andere ehrlicherweise nicht. Schande über mein Haupt, aber die Bücher, kein Ding, verlinken wir auch in die Infobox. Bevor wir überhaupt klären, was das ist, also ich sage jetzt mal, das ist irgendwas ganz grob zwischen Aktie und Anleihe, mal ganz harmlos formuliert. Wie kamst du darauf, überhaupt solche Dinger zu handeln? Weil das ist jetzt nicht das Erste, was man, wenn man mit dem Aktienmarkt zu tun hat, über die Füße stolpert.
Nein, das ist richtig. Vor allem nicht als deutscher Anleger, die ja nach wie vor vermehrt in inländischen Gefilden investieren, ging mir ja auch so ganz am Anfang. Da habe ich ja auch meine Aktivitäten hier auf den heimischen Börsenmarkt gelegt und erst im Laufe der Zeit bin ich ja überhaupt darauf gekommen, dass es ja auch durchaus interessante ausländische Wertpapiermärkte gibt. Und das war so Anfang der 2000er Jahre, wo ich ohnehin für mich so ein bisschen die Strategie neu justiert habe und dann auch so übergegangen bin in dieses ganze Thema Income Investing oder Cashflow-orientiertes Investieren. Und dann bei Recherchen, das war dann übrigens auch zu meinem allerersten Buch dann, über verschiedene Vehikel gestolpert bin, insbesondere im angelsächsischen Raum. Und eins darunter waren eben die Preferred Shares und anderes die Closed End Funds. Die Preferred Shares, die haben dann im Zuge der Null- bzw. Niedrigzinspolitik der Zentralbanken für mich Bedeutung gewonnen. Insbesondere hier, das ist jetzt natürlich auch nochmal sehr speziell, als Stillhalter, als Optionshändler und hier im entsprechenden Trägerportfolio. Und hier haben die für mich über viele, viele Jahre eine hervorragende Funktion ausgefüllt, nämlich Ertrag zu erwirtschaften bei einer mit einer soliden Anleihe vergleichbaren Kursstabilität und somit genau diese Lücke gefüllt, die bis dato dann ja tatsächlich eben Anleihen, die bis dahin eben verzinst wurden, hatten, beziehungsweise ja sogar das Konto, wir in uns ganz, ganz dunkel, so vor den 2010er Jahren, da wurden die Konten ja auch wie heute wieder verzinst, aber eben dazwischen nicht. Und um die Liquidität eben nicht brach liegen zu lassen, um ein gewisses Grundrauschen im Ertrag zu erzeugen, hier bei einem möglichst konservativen Trägerportfolio, dafür waren die Preferred Shares oder besser gesagt bestimmte Preferred Shares hervorragend geeignet.
So, jetzt fangen wir mal an. Was ist denn überhaupt ein Preferred Stock, Shares, wie man es auch nennen mag? Was ist denn das überhaupt genau? Weil es ist ja irgendwie weder Aktie noch Anleihe.
Ja, es ist beides im Prinzip. Also beide Begriffe kann man synonym verwenden. Man findet im englischsprachigen Raum sowohl den Begriff Preferred Share, Preferred Stock. Ist übrigens auch einer der wenigen Begriffe, die sich gar nicht übersetzen lassen, tatsächlich so ins Deutsche, weil die Übersetzung Vorzugsaktie falsch ist. Ja, wir kennen ja beispielsweise die Vorzugsaktien hierzulande von Volkswagen, aber das sind ja nach wie vor reine Aktien. Ich bekomme halt eine etwas höhere Dividende, dafür verzichte ich auf meine Stimmrechte. Aber das hat mit dem Preferred Share oder Preferred Stock aus dem angelsächsischen Raum nichts zu tun. Für diejenigen, die ein bisschen tiefer in der Materie drin sind, Preferred Shares können verglichen werden mit entweder Genussscheinen oder Hybridanleihen, also auch zwei sehr exotischen Papieren. Aber immerhin, die gibt es auch in der Art und Weise in Deutschland. Letztendlich handelt es sich dabei tatsächlich um ein sogenanntes hybrides Wertpapier oder ein Wertpapier-Zwitter. Das heißt, wir haben ein Papier, eine Anlage was Merkmale sowohl von einer Aktie als auch von einer Anleihe vereint. Schauen wir uns die Charakteristika von so einem Preferred Share einfach mal an. Ja, Preferred Share auf der einen Seite, und das wird nachher nochmal wichtig, gilt rechtlich als Eigenkapital. Das heißt, eine Aktiengesellschaft, die ein Preferred Share emittiert, ja, tut das eben als Eigenkapital, nicht als Fremdkapital. Es zählt nicht als Kredit. Und damit habe ich natürlich schon mal den ersten großen Vorteil auf Unternehmensebene. Ja, ich verwässere damit nicht meine Bonität, sondern die bleibt erhalten. Der zweite Vorteil, es ist zwar Eigenkapital, aber tatsächlich wie bei einer deutschen Vorzugsaktie, ich habe als Anleger, also als Käufer eines solchen Preferred Share, kein Mitbestimmungsrecht. Ja, das heißt, ich stimme da nicht ab, bin auch nicht eingeladen auf die Hauptversammlung. Ja. Das sind so die aktienähnlichen Elemente. Gut, das dritte aktienähnliche Element, das Ganze wird natürlich an die Börse gebracht, ne? Wir reden hier von ausschließlich börsennotierten Preferred Shares. Es gibt auch einige außerbörsliche Emissionen. Erinnere mich nachher nochmal dran. Es gibt eine ganz, ganz, ganz berühmte, die kann ich nachher nochmal kurz erwähnen. Aber die, von denen ich rede, für uns als Privatanleger, ja, oder meinetwegen auch in einem Firmenmantel, GmbH-Mantel, Vermögensverwaltung GmbH, das sind die Preferred Shares, die börsennotiert sind. Ja, das heißt, ich habe hier als Anleger dann auch eine liquide Anlageklasse. Ich kann die jederzeit kaufen und verkaufen, und ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, das ist jederzeit kein Problem, auch zu einem guten Kurs. Also ich habe, also außer jetzt vielleicht bei einigen wenigen Emissionen, die sehr kleingestückelt sind, ja, da habe ich gewissen Spread. Ansonsten kann ich die jederzeit zum fairen Kurs verkaufen. So, jetzt kommen wir zu den anleiheähnlichen Eigenschaften eines solchen Preferred Shares. Denn diese Preferred Shares werden von vornherein ausgestattet mit einer Fixdividende oder einer, hört sich jetzt etwas widersprüchlich an, einer variablen Fixdividende. Ja, was bedeutet das? Also von vornherein steht im Emissionsprospekt drin, dieser Preferred Share ist mit einer Fixdividende ausgestattet. Diese beträgt beispielsweise 35 Cent je Quartal und Anteil. Das wäre die feste Fixdividende. Die Variable, da gibt es auch einige Papiere, ist natürlich dann interessant, wenn die Inflation mal hochschnellen sollte. Da ist eben diese Fixdividende gekoppelt an beispielsweise einen bestimmten Zinssatz. Zum Beispiel typisch ist so der 3-Monats-Zinssatz auf US-Dollar, ja, im Interbankenmarkt plus einem Aufschlag. Ja. Das heißt, das ist variabel, aber eben auch, das ist so fixiert, und zwar unabhängig von der Geschäftsentwicklung. Ja. Deswegen halt eine Fixdividende, die dann eben in der Regel quartalsweise gezahlt wird. Es gibt auch einige wenige Papiere, die zahlen monatlich. Und dann gibt es eben noch zwei Besonderheiten. Das eine ist der sogenannte Rückkaufkurs. Das heißt, die Gesellschaft, die so einen Preferred Share emittiert, emittiert den in der Regel, deswegen ist es auch Eigenkapital, dauerhaft, also für immer. Allerdings räumt sich die Gesellschaft ein sogenanntes Rückkaufsrecht. Das heißt, zu einem vorab definierten Kurs kann dann der Preferred Share zurückgekauft werden, und ich kann mich auch als Anleger nicht dagegen wehren. Und ob der zurückgekauft wird, wann und in welchem Umfang, ob komplett oder teilweise, das obliegt dann tatsächlich dem Emittenten. Und, ja, und das zweite ist der sogenannte Call Date. Der Call Date definiert einen bestimmten Zeitpunkt, ab dem der Emittent eben dieses Kaufrecht ausüben kann, und in der Zeit davor bin ich auf jeden Fall safe. Das heißt, typischerweise so ein Preferred Share wird an die Börse gebracht, im Rahmen eben der Optimierung der Finanzstruktur eines Unternehmens, und dann läuft er in der Regel so 3 bis 5 Jahre, ist so eine übliche Laufzeit. Dann kommt der Call Date, und ab dann kann das Unternehmen den Preferred Share zurückkaufen, muss es aber nicht. Das heißt, es gibt Papiere, die werden tatsächlich recht schnell zurückgekauft, andere laufen Jahrzehnte, und eine typische Frage lautet: Ja, kann ich das irgendwie vorab erkennen? Gibt es irgendwelche Muster? Nein, die gibt es nicht, weil das sehr, sehr unterschiedliche und dann auch betriebswirtschaftliche Überlegungen bezüglich der Kapitalstruktur eines Unternehmens sind, alternativer Refinanzierungsmöglichkeiten etc. pp., Überlegungen zur Bonität, die dazu führen, ob eben so ein Preferred Share dann zurückgekauft wird oder eben nicht. Und das ist ja eben der Riesenvorteil fürs Unternehmen. Das kennst du ja selber, zum Beispiel als Immobilien. Eigentümer, ja, wenn die Zinsbindung irgendwann zu Ende ist und die Kreditlaufzeit endet, dann hast du immer dieses Problem in Anführungsstrichen der Anschlussfinanzierung, natürlich für Unternehmen auch. Und das kann ich natürlich mit so einem Preferred Share auch ein Stück weit abfedern, weil es liegt ja dann in meinem Ermessen, wann ich diese Art der Finanzierung beende mit einem Rückkauf. Und das mache ich natürlich dann in der Regel, wenn ich eine bessere Finanzierungsmöglichkeit gefunden habe und ich kann das dann eben zeitlich genau steuern und komme dann nicht eben unter Druck, dass ich ab einem bestimmten Datum, wie bei einer auslaufenden Anleihe, dann mir ja einen Finanzier suchen muss.
Okay. Da gibt es ja auch immer, also bei Anleihen ist es ja immer diese 100-Dollar-Marke, bei dem Ausgabekurs, worauf die Rendite berücksichtigt wird oder berechnet wird. Da sind es ja die 25 Dollar, wie ich gelesen habe.
Genau, das ist ein guter Standard, die 25 Dollar. Es gibt einige wenige Ausnahmen, aber der Standard sind 25 Dollar. Zu diesem Kurs werden die Preferred Shares in der Regel ausgegeben und das ist auch der Rückkaufkurs. Also da sind wir wieder im sehr anleiheähnlichen Bereich.
Sprich, man hat dann ein Wertpapier, sagen wir mal 25 Dollar, das schüttet pro Jahr fix 2,50 aus, hat man 10% Rendite, wenn der Kurs bei 25 Dollar bleibt.
Korrekt.
Und das ist ja genauso handelbar an der Börse, sprich, die Aussichten sind gerade nicht ganz so toll, Corona-Crash, dann kann das natürlich auch auf 20 Dollar fallen, dann habe ich rechne es sich aus, 15% Rendite und so weiter.
Genau, und dann kommt es natürlich sehr stark darauf an, wer ist der Emittent, wie ist die Bonität des Preferred Shares selbst. Es gibt tatsächlich auch hier eine ganze Bandbreite. Das heißt, ich habe wirklich von High-Risk Preferred Shares, von beispielsweise Schifffahrtsgesellschaften nutzen die gerne, um sie zu refinanzieren. Und da habe ich tatsächlich 10, 12, 14%. Also da kann ich natürlich ordentlich Dividende einsammeln, aber ich habe natürlich auch das entsprechende Risiko, ein Ausfallrisiko und auch ein Kursrisiko. Das ist dann schon, muss man sagen, halt wie so ein Junkbond. Ja, das ist so das eine Ende des Spektrums. Das andere, und das ist so ein bisschen das, worauf ich mich dann fokussiert habe, das sind sogenannte besicherte Preferred Shares. Das heißt, es gibt in den USA eine regulatorische Vorschrift, dass wenn ein Kapitalverwalter oder ein Vermögensverwalter Preferred Shares ausgibt, gibt ja auch jede Menge Börsennotierte dort, ja, dann sind die gezwungen, gesetzlich diese Preferred Shares zumindest 200% mit Vermögenswerten zu decken. Ja. Das heißt, hier habe ich natürlich die höchste Sicherheit, hier habe ich in der Regel auch die niedrigste Schwankung. Ja, das kommt schon einer sehr gut beleumundeten Anleihe gleich. Ja, dafür habe ich aber immer noch 5 bis 6% jährliche Fixdividende, was natürlich in der Null- und Negativzinsphase sehr, sehr ordentlich war.
Ja. Aber ich möchte kurz so ein paar Fragen reihenweise klären.
Klar.
Also, wir können ja auch theoretisch über die 25 Dollar notieren, wenn das ein Mega-Unternehmen ist und der Markt ja sagt, okay, die 10% ist ja viel zu lächerlich. Ich kaufe mir das auch noch bei 26 Dollar, weil ich mache immer noch Geld mit.
Das kann passieren. Das passiert typischerweise dann vor dem Call Date. Ja, also in dieser Spanne, wo ich ja weiß, dieser Preferred Share kann noch nicht zurückgekauft werden. Ja. Also sobald dieser Call Date ja eingetreten ist, dann schwebt hier immer das Damoklesschwert über dem Preferred Share, wird das zurückgekauft. Ja.
Ja.
Und dann steigt natürlich, niemand gibt ja 28 Dollar für ein Wertpapier aus, wenn der Emittent das jederzeit zu 25 Dollar zurückkaufen kann. Ja, aber es ist natürlich richtig, je weiter ich vom Call Date weg bin, ja,
Ja.
also je näher ich an der Emission bin, am Emissionsdatum, ja, desto eher habe ich natürlich solche spekulativen Elemente. Und was man schön gesehen hat, war beispielsweise auch in der Null- oder Negativzinszeit, dass da tatsächlich bei den Preferred Shares, die wo der Call Date noch nicht erreicht war, die Kurse tatsächlich auch zum Teil deutlich über $25 gestiegen sind, weil die Leute dann einfach gegengerechnet haben. Ja, jetzt halte ich den noch 3 Jahre beispielsweise, dann ist erst der Call Date und in den 3 Jahren vergleiche ich das, selbst wenn ich dann zum Call Date mit 25 zurückgekauft werde, stelle ich mich in den 3 Jahren, selbst wenn ich jetzt den zu 27 kaufe, den Preferred Share besser, als wenn ich jetzt eben eine Anleihe kaufe, die mir 0% Zinsen liefert. Ja, und das ist dann natürlich immer so der Vergleich. Und das passiert. Umgekehrt muss man auch sagen, genau jetzt im Jahr 2022, wo wir die Zinswende hatten, ja, da sind viele Preferred Shares im Kurs runtergekommen, die eben bis dahin über 25 notiert haben. Ja, oder auch viele, die bei 25 notiert haben, sind dann tatsächlich runtergegangen auf 4, 20, 23, 22. Genau analog wie Anleihen auch. Ja, weil eben die Anleger gesagt haben, naja, jetzt gebe ich nicht mehr so viel Geld für so ein Papier aus, wenn Anleihen auch wieder 4, 5% und zwar US-Staatsanleihen, ne, abwerfen.
Klar, ja. Welche Unternehmen geben denn typischerweise Preferred Shares aus? Also, ich weiß die Antwort natürlich, aber ist es eine Apple oder ist es ein REIT oder sind BDCs? Sind es Versorgeraktien? Also, welche Unternehmen machen denn das?
Also es ist schon ein bunter Strauß Blumen, den man hier erwerben kann, was jetzt die Unternehmenslandschaft angeht. Aber es gibt natürlich so ein paar Schwerpunkte. Ganz vorne mit dabei ist der gesamte Finanzsektor, also Banken, Versicherungen. Und das liegt einfach daran, dass die ja diese strengen Eigenkapitalvorschriften haben und hier mit den Preferred Shares ein für sie sehr vorteilhaftes Instrumentarium haben, um eben genau diesen Vorschriften Genüge zu tun. Vielleicht hier kann ich einflechten, das berühmteste Beispiel eines Preferred Shares. Das Papier war allerdings nicht börsennotiert, sondern war im Prinzip eine Privatemission an eine Einzelperson, nämlich an Warren Buffett. Und das war diese berühmte Rettungsaktion 2008 mit Goldman Sachs. Die Bank stand ja nach der Lehman-Pleite auch so ein bisschen auf wackeligen Beinen. Und da gab es ja diese berühmte 5 Milliarden US-Dollar-Spritze von Warren Buffett. Und das war genau so ein Preferred Share. Das heißt, er hat im Gegenzug für 5 Milliarden Preferred Shares bekommen. Das heißt, er hatte kein Mitbestimmungsrecht. Die Bank hatte trotzdem Eigenkapital dann, 5 Milliarden frisches Eigenkapital rechtlich gesehen. Und der Warren Buffett hat sich diese Finanzspritze mit einer Fixdividende von 10% versüßen lassen, plus noch einen ganzen Sack voll Optionen zum Bezug von Goldman Sachs Aktien zu einem besonders vorteilhaften Kurs. Also für den war das dann am Ende, ein paar Jahre später hat er das Geschäft ja dann glatt gezogen, ist sehr, sehr gut da rausgekommen. Also der Finanzsektor ist ein Sektor. Dann haben wir viele Versorgungsunternehmen in der Tat, die dieses Instrument nutzen. Wir haben Immobiliengesellschaften, wir haben Vermögensverwaltungen. Das ist so das Gros der typischen Vertreter, die wir da finden. Wenn wir über die Grenze gehen nach Kanada, in Kanada werden auch Preferred Shares emittiert. Hier ist sogar die Bandbreite noch breiter. Also hier habe ich noch mehr Unternehmen, die auf solche Preferred Shares zurückgreifen. Also hier ist wirklich querbeet, kann man sagen. Aber insgesamt ist natürlich der Markt in Kanada, also die Börse insgesamt natürlich kleiner. Das Land ist ja zwar flächenmäßig sehr groß, aber von den Einwohnern her nur ein Zehntel von den USA und dementsprechend an der Börse Toronto bezogen auf die Volkswirtschaft relativ großen Preferred Share Markt, aber insgesamt jetzt auch nicht besonders riesig im Vergleich zu den USA.
Ja. Also das heißt ja, das Wertpapier hat quasi eine garantierte Dividende. Jetzt wissen wir ja, dass an der Börse nicht sicher ist. Wann ist denn die Dividendenzahlung? Man kann das Unternehmen sagen, jetzt, also die können ja nicht pleite gehen aufgrund von einem Preferred Share. Wann können Sie denn sagen, wann gibt es die Regeln, dass Sie jetzt es pausieren oder streichen, wie auch immer, wie läuft denn das dann ab?
Klar, also hast du natürlich recht. Pleite gehen kannst du mit einem Preferred Share per Definition ja nicht, weil es ja Eigenkapital ist, ne? Und bei einem
Genau.
Eigenkapital kann es ja nicht pleite gehen. Garantiert ist die Dividende nicht. Es ist ja eine Fixdividende, die steht zwar drin, aber das ist natürlich genau wie, weiß ich nicht, wie ein Zins in einer Anleihe. Der ist ja auch nicht in dem Sinne garantiert. Der muss natürlich gezahlt werden. Bei Preferred Shares, und das ist jetzt noch ein weiteres Element, das ist wiederum so wie bei den deutschen Vorzugsaktien, der Emittent kann, wenn er in den roten Zahlen ist, das steht dann auch in den Emissionsbedingungen drin, die Fixdividende aussetzen. Das heißt, das ist natürlich auch ein Riesenvorteil gegenüber einer Anleihe. Eine Anleihe bisweilen wirkt ja letztendlich so ein Unternehmen finanziell ja auch zu Tode, ja, weil der Fremdkapitalgeber ungern ja auf seine Zinszahlung verzichtet und dementsprechend, wenn das Unternehmen nicht leisten kann, zwangsläufig in die Insolvenz geht. Das kann mit Preferred Share nicht passieren, weil hier kann der Emittent sagen, wir sind in roten Zahlen und wir setzen die Fixzahlungen oder die Fixdividende auf unsere Preferred Shares aus. Damit verbunden ist allerdings auch die Verpflichtung, dass kein anderer Eigenkapitalgeber Gelder erhalten darf. Das heißt also, da muss ich auch die reguläre Dividende auf meine regulären Common Shares, also Stammaktien, aussetzen, darf da nichts bezahlen und zwar auch so lange nicht, bis ich wieder die Zahlung aufgenommen habe auf die Preferred Shares und in der Regel bin ich dann noch verpflichtet, erst alles nachzubezahlen, also alle Zahlungen, die ausgefallen sind, muss ich nachbezahlen. Und dann erst darf ich auch wieder die reguläre Dividende bezahlen. Also es ist schon ein Instrument, also es ist schon ein scharfes Schwert, aber eben keins, was mich umbringt.
Ja.
Aus Unternehmenssicht.
Und ich meine, klar, ich weiß nicht mehr, ob Lehman Brothers sowas hatte, aber wenn die welche hatten, gut, wenn das Unternehmen pleite ist, dann ist es halt pleite, null und Geld ist weg.
Ja, die hatten welche,
Okay,
genau. Und
ja.
dann, und, ja. Und dann ist das Geld weg. Du bist dann im Prinzip ein Eigenkapitalgeber, das heißt, du stehst im Rang relativ weit hinten. Und dementsprechend, wenn das Unternehmen pleite ist und abgewickelt wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du was siehst, sehr, sehr gering. Als erstes greift dir der Fiskus zu, die Sozialversicherung, also öffentliche, sag mal, Interessenten. Und dann kommen die Fremdkapitalgeber. Erst dann diejenigen mit Senior-Tranchen, dann Junior-Tranchen und irgendwann kommst du dann als Preferred-Share-Geber und dann ganz am Ende die Aktionäre. Es gibt allerdings auch, muss man auch sagen, Situationen, insbesondere in den USA, wo du als Preferred-Share-Eigentümer besser gestellt bist im Fall einer Pleite als Gläubiger, sprich als Anleihe, Investor. Und das ist der Fall, wenn das Unternehmen in Eigenregie saniert wird. Jetzt weiß ich nicht, ist das Chapter 2 oder Chapter 11? Es gibt ja gibt zwei Sachen. Also man kann, ne, es gibt, in dem einen Fall wird ein Unternehmen abgewickelt, das ist dann der Fall Lehman. Ja, in dem anderen Fall, das ist der Fall General Motors. Ja, die haben ja auch, die sind ja auch insolvent geworden, sind dann aber in Eigenregie oder sind dann saniert worden und dann wieder in die Börse gebracht worden. Und da ist zum Beispiel, da bin ich tatsächlich mit den Preferred Shares, fahre ich da in der Regel besser. Warum? Weil die Eigenkapitalgeber im Rahmen einer solchen Sanierung nicht rasiert werden können. Sie haben ja Eigenkapitalanteile. Ja, und im Gegenzug aber die Schulden restrukturiert werden. Und hier es durchaus sein kann, dass ich für einen Dollar Fremdkapital, das ich gegeben habe, gar nichts zurückbekomme. Ja, oder 50%, das legt dir dann das Gericht fest. Ja. Und da kann es sein, dass ich leer ausgehe und nach der Sanierung und nachdem ich dann wieder an die Börse gegangen bin mit dem Unternehmen, ich aber als der Preferred Share dann wieder ganz normal weiterläuft. Ja, also die Fälle gibt es. Es gab zum Beispiel in Kalifornien, und so ein konkreter Fall ist, und jetzt fällt mir der Name nicht ein, kalifornisches Energieversorgungsunternehmen. Das ist durch einen riesen Brand pleite gegangen aufgrund eines Trafohäuschens, was irgendwann mal durch einen Kurzschluss Feuer gefangen hat und einen riesen Waldbestand in Flammen gesetzt hat. Ein Schaden war, glaube ich, 30 Milliarden US-Dollar. Der Schaden, den konnte die Gesellschaft nicht stemmen, hat dann eben Insolvenz beantragt nach dem besagten Chapter in Eigenregie, beziehungsweise dann mit dem Ziel, den Geschäftsbetrieb weiterzuerhalten. Die Anleihebesitzer, die wurden durch die Bank weg im Rahmen dieser Restrukturierung rasiert. Also die Schulden fielen weg. Ja, die sind dann leer ausgegangen. Und wer ein Preferred Share hatte, da wurde für den Zeitraum des Insolvenzverfahrens, das waren, glaube ich, 2 Jahre, wurde die Fixdividende ausgesetzt. Und nachdem das Unternehmen dann wieder an die Börse gegangen ist, saniert, wurde die ganz normal die Fixdividende wieder weitergezahlt.
Und typischerweise ist es ja dann auch so, sagen wir mal, die richtige, nenne ich es mal, Aktie fällt minus 30%, dass auf jeden Fall der Preferred Share weniger fallen würde in einem Crash im Normalfall.
Ja, im Regelfall ist der etwas weniger oder ist er weniger sensibel, kurssensibel als der Common Share, ja.
Jetzt ist es ja, also wie findet man den Preferred Share? Weil Also es ist in der TWS, man muss schon kurz mit der eSIN und so weiter rummachen, aber hast du da zwei, drei Webseiten, wo ich den richtigen finde, weil ich kann ja jetzt nicht AAPL eingeben und Enter drücken und finde jetzt den von Apple, das ist ja nicht ganz so einfach.
Ja, es gibt natürlich mehrere Screener. Eine Seite, die ich ganz gerne benutze, die sehr aktuell ist, auch was so Neuemissionen angeht, das ist die Seite innovativeincomeinvestor.com. Und die haben eigentlich eine ganz gute Übersicht über den gesamten US-amerikanischen Markt. Die haben auch so Listen, komplette mit aktuellen Emissionen, mit den jeweiligen relevanten Eckdaten zu jeder Emission. Und ich kann auch gezielt suchen, ob bestimmte Unternehmen eine Emission haben. Und ich bekomme dann auch dort vor allem diese Kürzel. Und da sprichst du mich auch einen Punkt an. Das ist teilweise gar nicht so einfach zu finden. Das liegt auch daran, dass es keine einheitliche Schreibweise dann gibt. Im angelsächsischen Raum haben wir ja typischerweise die Kürzel, ne? Also weiß ich, AAPL, ja, um dann halt ein Wertpapier zu finden. Und die Preferred Shares, die werden häufig in unterschiedlichen Tranchen auch emittiert. Also es gibt zum Beispiel eine Tranche A, B und C von bestimmten Unternehmen, wenn die beispielsweise drei Tranchen emittiert haben in unterschiedlichen Jahren. So, und je nach Broker finde ich die dann über eine unterschiedliche Notation. Ja? Also jetzt muss ich überlegen, bei Interactive Brokers ist es, glaube ich, wäre das AAPL und dann Punkt PR.A. Das wäre dann ein Preferred Share auf Apple, Tranche A. Ja? Aber bei anderen Brokern ist es wieder anders. Da ist dann AAPL, Leerzeichen, PRA durchgeschrieben. Ja, also da kann es sein, dass man tatsächlich ein bisschen suchen muss. So ging es mir zumindest bei Interactive Brokers auch am Anfang, bis ich dann wusste, ah, okay, so finde ich die. Oder ich suche es tatsächlich dann über den Namen im Suchfeld, ein Wertpapiername, und dann bekomme ich ja aufgelistet, was aktuell für Wertpapiere zu dem entsprechenden eingegebenen Namen gelistet sind, und dann finde ich häufig den Preferred Share.
Die sind ja dann logischerweise US-Aktien in US-Dollar gelistet und die kanadischen halt den kanadischen Bund. Okay.
Genau.
Weil bei Anleihen gibt es ja manchmal so, bei US-Dollar nicht, aber bei anderen ja türkische Staatsanleihe in US-Dollar oder sowas gibt es ja auch manchmal.
Ja, nee, das gibt es da nicht. Und ich habe dann halt eben aus Eurosicht ein Währungsrisiko bzw. eine Währungschance.
Ja, okay. Du bist kein Steuerberater, aber meine Frage, weißt du es? Werden die steuerlich als normale Aktie behandelt in Deutschland, die Kursgewinne?
Ja, nach meiner Erfahrung ja. Eben weil es normale Aktien sind. Das heißt, ich habe erstmal die Quellensteuer von 15%. Und die ist aber voll an, also die reduzierte Quellensteuer von
Ja.
15%, das kennen wir ja alle bei US-Papieren mit dem W8-Ben-Formular, wenn ich das meinem Broker hinterlegt habe, werden mir 15% Quellensteuer bei der Auszahlung abgezogen. Die kann ich aber eins zu eins gegenrechnen gegen die fällige Abgeltungssteuer. Und ansonsten gilt dann tatsächlich analog zu Aktien einen Kursgewinn, wenn ich die halt, weiß ich nicht, nehmen wir an, hier in einem kleinen Crash, ne, zu 22 kaufe und zu 25 wieder verkaufe, dann habe ich eben diese 3 Dollar Kursgewinn eingenommen und die sind dann dementsprechend auch zu versteuern. Es gibt noch einen kleinen Steuertrick, nenne ich ihn mal, und zwar werden Preferred Shares auch von Vermögensverwaltern, hatte ich ja gesagt, aber auch von börsennotierten Fonds genutzt. So, und dann habe ich natürlich eine Besonderheit, denn wenn so ein börsennotierter Fonds so ein Preferred Share emittiert, erwerbe ich ja Eigenkapital, also eine Beteiligung an diesem börsennotierten Fonds. Und sofern dieser Fonds über 50% in Aktien wiederum selber investiert ist, dann gilt er eben als, nach deutschem Steuerrecht als Kategorie Aktienfonds. Ja, und dann greift eben die Teilfreistellung, die greift nämlich nicht nur bei deutschen oder europäischen ETFs und Fonds, sondern eben weltweit. Da gibt es sogar ein Schreiben vom Finanzministerium, vom Bundesfinanzministerium. So, und dann habe ich tatsächlich die Quellensteuer, die ich zwar bezahle in voller Höhe, die kann ich aber trotzdem noch in voller Höhe anrechnen auf meine fällige Abgeltungssteuer. Dann bleiben aber aufgrund der Teilfreistellung nur noch 2, noch was Prozent Steuern über, weil ich eben von meinen Erträgen, die muss ich nicht eben zu 100% ansetzen, durch die Teilfreistellung nehme ich eben nur 70%. Und damit habe ich auch nochmal so einen kleinen Steuerspareffekt. Wie gesagt, ich bin kein Steuerberater, das ist jetzt einfach meine praktische Erfahrung. Und genau, aber von den rechtlichen Rahmenbedingungen ist das erstmal oder fallen solche Fonds ja eben unter die Teilfreistellung in Deutschland, auch US-amerikanische Fonds. Und wenn ich dann eben Preferred Share erwerbe, dann gilt das eben so wie ein Common Share, weil es eben jeweils eine Eigenkapitalbeteiligung ist.
Wie machst du deinen Handelsansatz? Sagst du dann Corona-Crash? Ich weiß, wahrscheinlich gab es letzten Herbst auch einige Chancen bei den Versorgeraktien und REITs. Sagst du dann alle 2, 3 Jahre mal Attacke, legst das Konto voll oder machst du das permanent? Neue Investitionen?
Da ich die Preferred Shares vor allem für für mein Optionsdepot nutze, habe ich eigentlich einen laufenden Bestand, um eben besagtes Grundrauschen hinzubekommen. Das heißt, ich habe immer so 5,5 bis 6% an laufender Fixdividende, die ich erziele. Und ja, somit habe ich mir die im Prinzip vor Jahren einmal ins Depot gelegt und dann laufen die im Prinzip durch. Ja, ich achte halt darauf, dass ich jetzt nicht unbedingt deutlich über 25 mir die Dinger ins Portfolio hole. Wobei auch da, wie gesagt, es ist ja eine Gegenrechnung. Wenn du weißt, okay, die laufen noch mindestens 3 Jahre bis zum Call-Date und werfen eben aktuell bei der aktuellen, weiß ich nicht, 7% ab, dann kann ich auch sagen, gut, ich gehe halt ein bisschen über die 25. Ja, wenn die mir dann irgendwann für 25 zurückgekauft werden, habe ich dann zwar einen Kursverlust, aber dafür habe ich in der Zwischenzeit dann entsprechenden Dividendengewinn. Und wie gesagt, ich nutze die ausschließlich eigentlich, ja, ausschließlich als Grundlage eines letztendlich verzinsten Wertpapiers oder ertragbringenden Wertpapiers für mein Optionskonto oder Optionsdepot. Weil damit schlage ich ja auch mehrere Fliegen mit einer Klappe. Zum einen habe ich einen laufenden Ertrag, der deutlich höher ist, als wenn ich das Geld einfach liegen lasse. Ja, ich bin raus aus der Problematik, dass ja, ich eine Einlagensicherung habe, die je nach Broker ja bei maximal 100.000 liegt. Ja, das heißt, sollte da mal was passieren, oder sollte der Broker tatsächlich mal in Schieflage geraten, das ist ja auch problematisch, wenn ich dann sehr hohe Summen einfach dort auf dem Depotkonto liegen habe. Ja, das umgehe ich damit auch. Und ich habe noch einen steuerlich eben, wenn ich mich eben auf diese Wertpapiere konzentriere, Emissionen von eben Fonds, die aktienlastig sind, dass ich dann sogar die Teilfreistellung in Anspruch nehmen kann. Und ich habe diese besicherten Preferred Shares, also die besonders ausfallsicheren. Und zu guter Letzt auch, da hat man jetzt noch gar nicht drüber geredet, weil es natürlich ein sehr spezielles Thema ist, die Margin-Anrechnung ist bei diesen Preferred Shares deutlich über 95%. Also die sind quasi aus Brokersicht, was die Sicherheit angeht, also so gut wie Bargeld für
Wow.
Optionsgeschäfte. Ne? Das heißt, mir zerhaut es damit durch ein Investment da rein eben nicht meine Margin.
Aber die Preferred Shares sind ja selbst nicht veroptionierbar.
Die Preferred Shares selbst sind nicht veroptionierbar. Ja, das muss man sauber trennen. Ja, ist irgendwie eine Staatsanleihe, die ist auch nicht veroptionierbar, aber nutzt mir natürlich als im Trägerportfolio als Basisinvestment, nenne ich es jetzt einfach mal.
Ja. Und du hast vorhin schon gesagt, die sind liquide handelbar. Also klar, Limit Order und so weiter, aber das ist kein Problem von der Handelbarkeit.
Das
Mal
ist kein
jetzt
Problem,
Corona
auch
Crash
durch.
vielleicht mal ausgeklammert, aber.
Ja, gut, klar. Also in so einer Extremsituation haben wir es bei vielen Wertpapieren erlebt, dass da wirklich die Spreads auseinandergedriftet sind. Aber ansonsten, also mit Ausnahme solcher Black Swan-Ereignisse, sind die liquide handelbar, auch durchaus mit größeren Summen, mit fünfstelligen Summen, ist kein Problem, die zu platzieren.
So, jetzt machen wir mal noch das andere Produktkategorie, was dazugehört. Was ist denn dieses CEF? Ich sage es mal auf Deutsch. Ja, vielleicht kannst du da mal grob etwas dazu sagen.
Ja, da müssen wir also komplette gedankliche Trennung
Ja,
der
genau.
CEF oder Closed End Fund. Jetzt machen wir ein ganz neues Kapitel auf. Das ist letztendlich auch eine Besonderheit aus der angelsächsischen Welt, allerdings eben nicht nur aus den USA. Die gibt es auch in Australien, Kanada, Großbritannien gibt es einen sehr großen Markt dafür, aber auch Singapur, Hongkong, teilweise auch Japan. Und hierbei handelt es sich um eine oder eine Variante eines börsennotierten Fonds. Aber eben in Abgrenzung, es ist kein ETF und auch kein klassischer Investmentfonds. Ja, wir kennen ja die klassischen Investmentfonds hier von Deka oder Union Investment hier in Deutschland, so als die beiden größten, glaube ich, Gesellschaften, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das sind ja Fonds, da gehe ich halt eben in die Filiale oder meinetwegen online. Da kann ich dann eben auch über ein Depot kaufen. Einmal am Tag wird dann eben abgerechnet und dann wird dann eben geguckt, naja, wie ist denn der innere Wert von diesem Investmentfonds? Und dann ja, bekomme ich die entsprechenden Anteile eben ins Depot gebucht und ich bezahle letztendlich den inneren Wert oder den NAV, ja, von so einem Fonds. Ja, ganz klassisch. Die haben auch in der Regel keine Börsennotiz oder beziehungsweise manche haben eine Börsennotiz, aber hauptsächlich werden die eben ja over the counter gehandelt, ja, direkt beim Emittenten, das heißt bei der entsprechenden Fondsgesellschaft. Ja. Dann gibt es auf der anderen Seite die ETFs. Die ETFs, die bilden ja überwiegend einen Index nach. Das heißt, wenn ich hier ein ETF beispielsweise auf den DAX kaufe, dann habe ich eben kaufe ich eben einen Anteil an einem Aktienkorb, der so gewichtet ist, wie auch der DAX gewichtet ist. Und es gibt sogenannte Market Maker, also professionelle Akteure an den Märkten, die sorgen dafür eben, dass der Kurs dieses ETFs möglichst nah am Index klebt, also sich der Preis pro ETF-Anteil so entwickelt, ja, abzüglich natürlich der Gebühren, wie der DAX selber. So, und dann gibt es eben die Closed End Funds. Die Closed End Funds sind auch eine Fondsart. Das heißt, auch hier wird im Prinzip in einen, ja, Wertpapierkorb investiert. Ja, ja, nehmen wir erstmal an, Wertpapierkorb. Ich komme nachher nochmal auf Ausnahmen zu sprechen. Wobei aber eben kein Index auf der einen Seite repliziert wird, ja, und auf der anderen Seite ich auch kein Produkt habe, was jetzt über einen Emittenten läuft, sondern dieser Fonds ist einfach börsennotiert. Wie läuft das in der Praxis ab? Ein Emittent, der legt einen entsprechenden neuen Fonds auf, so ein Closed End Fund, sammelt dafür im Rahmen einer Zeichnungsphase Geld ein. Sobald eben ausreichend Kapital eingesammelt ist, dann wird eben dieser Fonds geschlossen. Daher kommt der Name Closed End. Ja, und dann wird im Prinzip der Fonds analog zu einer Aktiengesellschaft an die Börse gebracht. Ja, und von da an im Prinzip sich selber überlassen. Es gibt keine Market Maker, niemand pflegt den Kurs. Der Kurs je Fondsanteil ergibt sich ausschließlich über Angebot und Nachfrage. Und der Fonds ist im Prinzip wie eine Vermögensverwaltung tätig. Ja, das heißt, das Kapital, was in dem Fonds im Rahmen der Zeichnungsphase eingeworben wurde, das wird investiert. Ja, dann fließen halt wegen Dividenden Zinsen zu oder aus Optionsgeschäften auch Optionsprämien. Ja, das Management wird natürlich davon auch bezahlt und dementsprechend wird die Verwaltungstätigkeit ausgeübt. Wenn so ein Fonds frisches Kapital haben möchte, dann müssen die auch analog zu einer Aktiengesellschaft eben eine Kapitalerhöhung durchführen. Das heißt, das wird dann noch annonciert. Ja, dann werden eben neue Anteile an die Börse gebracht und oder eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Das heißt eben, ja, neue Anteile an die Börse gebracht. Und andere Möglichkeiten gibt es eben nicht. Ja, so ein ETF kann ja permanent neue Anteile kreieren oder vernichten. Und das kann eben so ein Closed-End-Fonds nicht. Das heißt, der ist fixiert auf die Anteile, die umlaufen. Und auf der anderen Seite eben kann es allerdings hier auch zu deutlichen Abweichungen zum inneren Wert kommen. Das kann eben bei einem klassischen Investmentfonds als auch beim ETF nicht vorkommen, weil es dort eben diese Market Maker gibt, beziehungsweise über neue Anteile oder Altanteile auch nur gehandelt werden gegen inneren Wert. Und das ist eben bei diesem Closed-End-Fonds nicht der Fall. Und dadurch kann ich eben zum Teil auch erhebliche Abweichungen vom Marktwert erleben, insbesondere in Phasen, wenn es mal so ein bisschen rumpelt, also Stichwort auch hier Shutdown Crash, da habe ich dann schon mal Bewertungsabweichungen teilweise 30, 40% zum inneren Wert. So, und diese Fonds, wie gesagt, Die gibt es ja überall in der angelsächsischen bzw. angelsächsisch beeinflussten Börsenwelt.
Und wann setzt du die ein? Wann kaufst du die?
Ja, viele dieser Closed End Funds sind tatsächlich oder adressieren tatsächlich Anleger, die an oder vornehmlich im Cashflow-orientiert investieren. Das heißt, viele haben relativ attraktive Ausschüttungsrenditen. Auch hier gilt es natürlich, die Spreu vom Weizen zu trennen. Es gibt natürlich wie auf der ganzen Fondslandschaft gute und schlechte. Ja, aber vom Grundtenor ist es schon so, dass die Closed End Funds ja ausgerichtet sind an einkommensorientierte Investoren, häufig auch tatsächlich oder überdurchschnittlich häufig, da gibt es sogar eine statistische Auswertung in den USA, von eher älteren bzw. von Rentnern gekauft werden und tatsächlich als klassisches Einkommensinstrument genutzt werden. Und die Bandbreite wiederum, in was investiert wird, die ist genauso groß bzw. noch größer sogar als bei klassischen Fonds bzw. ETFs, denn als Besonderheit, die Regulation ist je nach Land etwas lockerer als bei beispielsweise ETFs. Und das ermöglicht es Closed End Funds teilweise auch in nicht börsennotierte Vermögenswerte zu investieren. Und das kann natürlich auch als Beimischung dann auch sehr, sehr interessant sein, beispielsweise für so ein klassisches Dividendenaktienportfolio. Wenn ich sage, ich möchte da noch so ein bisschen Pep reinbringen und zum Beispiel das Ganze ergänzen um Private Equity, um beispielsweise Infrastrukturanlagen, um erneuerbare Energieinvestments, um Flugzeuge, um Schiffe und ähnliches, um Royalties, also Rechte. Ja, dann gibt es eine Vielzahl an entsprechenden Closed End Funds, die das auch abdecken. Und ich habe eben nicht das Problem, eben weil es ein Closed End Fund ist, dass diese Papiere illiquide werden können, weil sie es eben per Definition nicht können. Ja, also selbst wenn viele Anleger verkaufen oder ein großer Verkaufsdruck ist, dann sinkt halt einfach der Kurs. Ja, es ist nicht wie bei einem geschlossenen Immobilienfonds, ja, wo dann der Fonds, also gut, abgesehen davon, ja, beim geschlossenen Immobilienfonds ist halt ist der falsche Begriff, weil da kann ich die Anteile ja gar nicht zurückgeben. Aber Entschuldigung, bei einem offenen Immobilienfonds, ja, wenn wir uns erinnern, Lehman-Pleite, Weltfinanzkrise, da sind die Fonds ja in Bedrängnis gekommen. Warum? Weil viele Anleger ja die Anteile zurückgegeben haben. Die konnten aber natürlich nicht die Immobilien liquidieren so schnell. Ja, und dann mussten die tatsächlich den Handel für diese Fonds aussetzen, weil es eben nicht möglich war, Anteile mehr zurückzunehmen. Und das kann natürlich bei so einem Closed End Fund nicht passieren, eben weil er börsennotiert ist. Ja, und ich kein Recht habe, an den Emittenten meine Anteile zurückzugeben, sondern ausschließlich über die Börse kaufen und verkaufen kann. So, und damit kann ich natürlich auch mir dann mein Portfolio mit so, sagen wir mal, etwas exotischeren Vermögenswerten, die es sonst so nicht an der Börse gibt, bestücken.
Woher weiß ich denn, wie viel ein innerer Wert eines Anteilsscheins ist? Wie finde ich denn das?
Da sind die Fonds sehr, sehr transparent. Das finde ich in der Regel auf der Seite des Emittenten oder zu jedem Fonds gibt es in der Regel auch eine eigene Seite. Und die allermeisten haben tatsächlich schon auf der Startseite stehen. Aktueller Preis, keine Ahnung, sagen wir mal 10 Pfund und aktueller NAV 10 Pfund 75.
Okay. Und dass ich es richtig verstanden habe, sag mal, da stecken Aktien drin, ein Anteil ist 100 € wert und dem Emittenten ist es pups egal, wenn jemand zu so dumm ist und das für 20 € auf den Markt schmeißt, dann gut, kauft halt irgendjemand, aber das hat ja genau halt nichts irgendwie geändert an dem Vermögenswert des Funds.
Genau,
Ja.
richtig. Das ist wie wenn du eben Picasso zu Hause hängen hast, ob jetzt jemand 100 Millionen oder 1 Million dafür bietet, das liegt halt im Auge des Betrachters. Und das Bild selber hat natürlich dann einen bleibenden NAV, ja. Und also jetzt etwas abstrakt formuliert, aber genau das auch. Du hast halt einen Aktienkorb. Natürlich schwankt der im Wert, ja, je nachdem, was für Aktien da drin sind. Aber die Bewertung selber wird ausschließlich über die Börse vorgenommen. Der Emittent hat da keinen Einfluss drauf, genau.
Ja, cool. Bei der Recherche ist mir aber ein Problem aufgefallen, die Handelbarkeit in Deutschland.
Ja, da kommen wir zu unseren Regulatoren. Und es gab vor vielen Jahren oder wurde die sogenannte MiFID II-Richtlinie eingeführt. Erinnern wir uns vielleicht grob, und da wurden kurz gesagt bestimmte Anforderungen an die Dokumentation gestellt im Rahmen dieser Richtlinie. Die galt zunächst für strukturierte Wertpapiere, darunter fielen ETFs, aber keine sonstigen Fonds. Und zum 01.01.2023, leise, still und heimlich, wurde diese entsprechende Richtlinie geändert und im Prinzip durch, ja, man kann es eigentlich schon sagen, durch einen EU-Bürokrat, der einfach nur in eine Verordnung, ja, also nicht mal irgendwie eine offizielle Regulierungsrichtlinie, sondern eine Verordnung dazu, eine ergänzende Verordnung, eine Zeile eingefügt, die letztendlich besagt, dass das Ganze erweitert wird, diese Dokumentationspflichten auf alle Fonds. So, und das hatte zur Folge, weil natürlich die wenigsten australischen Closed End Funds eine Dokumentation nach, ja, EU-Vorgabe erfüllen. Ja, Stichwort ist hier, wer es genau wissen will, diese PRIIP-Verordnung. Also da geht es eben um die entsprechenden Dokumente, die ja einem potenziellen Käufer zur Verfügung gestellt werden müssen. Die müssen ja auch in der entsprechenden Landessprache verfügbar sein. So, und das ist bei den allermeisten Closed End Funds eben nicht der Fall, sodass der Markt mittlerweile, muss man sagen, so ein bisschen zweigeteilt ist. Das heißt, die Briten in der Regel, die bekommt man noch als übereuropäische oder in der EU tätige Broker. Und alle anderen, also die Australier, Kanadier vor allem und US-Amerikaner, die bekommt man in der Regel nicht mehr über europäische Broker aufgrund besagter Richtlinie. Die gilt übrigens für Privatanleger, nicht für Professionals.
Einen Tipp hätte ich noch, Schweizer Depot machen. Also da habe ich es mal be geguckt bei einem, sag jetzt keinen Namen, aber beim Schweizer bekannten Broker. Da konnte ich es dann privat noch machen. Klar, ist auch keine EU.
Genau, ja.
Genau. Und nur mal kurz gesagt, das Konto ist legal in der Schweiz. Ne? Jedes Konto ist legal, bloß die Einnahmen daraus zu verheimlichen, das ist illegal. Nur noch kurz so am Rande.
Genau, kein Konto ist illegal. So.
So, jetzt mal noch eine kritische Frage. Wir haben einen Crash. Nehmen wir mal wieder ein Preferred Share, fällt von 25 auf 20. So, ich könnte jetzt wegen mir 10, 15% Dividendenrendite einlochen, was relativ sicher ist. Gegenfrage, und da könnte ich vielleicht ja noch 30, 40% Kursgewinn pro Jahr, 10% Dividende. Warum sollte ich nicht die Aktie kaufen, die potenziell vielleicht 400, 500% macht? Vielleicht loche ich mir da 4% Dividendenrendite ein, die aber immer noch weiter gesteigert wird.
Ja, das kommt ja auf mein Ziel an. Wenn ich tatsächlich auf, wie soll ich sagen, auf eine laufende Kursgewinnspekulation aus bin, dann kann ich mir natürlich die Aktie kaufen. Wenn ich allerdings, sagen wir mal, ohnehin einen Anteil am Portfolio habe, der möglichst schwankungsarm angelegt werden soll, beispielsweise, weil es ein Trägerportfolio ist für Optionen oder beispielsweise, weil ich auf lange Sicht eben nicht diese hohen Schwankungen haben möchte, ne, dann kann ich mir so ein Preferred Share analog zu einer beispielsweise Anleihe mit mittlerer Laufzeit und guter Bonität holen. Und dann habe ich eben da die Möglichkeit, im Prinzip im Rahmen so einer Sondersituation, die, ja, was weiß ich, alle 5 bis 10 Jahre vielleicht mal vorkommt, mir dann zu einem besonders günstigen Preis so ein Preferred Share ins Depot zu holen und mich dann zu erfreuen, zum einen am Ende an einem Rückkauf zu einem Kurs, der deutlich über meinem einstigen Einkaufskurs liegt und zudem dann noch in der Zwischenzeit dann eine relativ hohe Dividendenrendite zu vereinnahmen. Aber eben das Ganze fix, und das habe ich ja dann in der Regel bei der Stammaktie nicht.
Hast du mal ein Preferred Share geshortet?
Nee.
Aber
Habe ich
kann man ja
nicht.
theoretisch schon shorten, das ist ja an der Börse
Ja,
auch.
das kann man. Das wird auch gemacht, weil ich nehme ja teil bei Interactive Brokers, also beziehungsweise Cap Trader bei mir, an dem Wertpapierverleihprogramm. Ne, zur Renditeoptimierung kann man das ja nutzen. Und dann schaue ich mir auch regelmäßig mal so die Liste an, was da so geliehen wird. Und tatsächlich findet man da auch immer wieder Preferred Shares, die dort tatsächlich von irgendwelchen Marktteilnehmern geliehen werden zum vermutlich Shorten, weil mir fallen dann wenig andere Gründe ein, warum man sich so ein Papier leihen sollte sonst.
Also, ich denke gerade nur laut, irgendwie blöd, weil Also ich shorte ja nicht das, was relativ sicher ist, dann würde ich ja lieber die Aktie direkt shorten, die potenziell an dem Crash viel stärker fällt.
Ich weiß es nicht. Also
Ja,
die
also.
Motivation dahinter weiß ich nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, ich bekomme regelmäßig Zinserträge aus dem Verleihprogramm und da mein Depot ja nun fast ausschließlich aus solchen Preferred Shares besteht, also das Optionsdepot, ja, können das nur solche Verleihaktionen sein, ja.
Sorry, nochmal Gedankensprung, nochmal zu den
Ja.
CEF. Die sind aber nicht für optionierbar.
Das ist auch mal wieder eine Frage, die ich bekomme. Das wäre ja im Prinzip analog zu ETFs. Wenn ich zum Beispiel so einen US-ETF haben möchte, dann habe ich ja sehr häufig die Chance, weil liquide Optionen drauf gehandelt werden, mir über eine Option so einen ETF andienen zu lassen. Ja, 100 Anteile, wenn ich nur 50 haben will, verkaufe ich dann eben die anderen 50 und gut ist. Und das geht leider mit Closed End Funds nicht, weil auf Closed End Funds leider kein, also mit bis auf ganz wenige Ausnahmen, findet aber kein Optionshandel statt. Das heißt, ich kann weder mir über Optionen die Titel andienen lassen, noch kann ich dann beispielsweise eine Covered Call Strategie drauf fahren. Das geht leider nicht. Nein.
Ja, okay.
Aber nur als kleine Ergänzung, ne, bei den Closed End Funds habe ich auch wieder, sofern mindestens 50% der Closed End Fund in Aktien anlegt, habe ich auch hier wieder die Möglichkeit, die Teilfreistellung in Anspruch zu nehmen.
Aber eine Ergänzung in der GmbH wäre es klüger, also bei den Preferred Shares, einen wirklichen Aktie zu nehmen und nicht ja einen über einen Fonds, weil ich ja mit Aktienkursgewinne fast steuerfrei bin in der GmbH.
Ja, klar. Also ich rede jetzt aus Privatanlegersicht, logisch.
Ja.
Ja.
Gut, ich glaube, wir haben jetzt fast eine Stunde geschnackt. Viel Wertvolles dabei, glaube ich, für unsere Abonnenten. Also alles rund um, wie man noch das Cash halbwegs anständig verzinsen kann. Wie sind denn gerade aktuell so die Zinssätze? Also ganz grob von bis bei den Preferred Shares.
Ja, also du bist auf jeden Fall selbst bei den sehr konservativen aktuell oberhalb von 5%, logischerweise. Ja, und dann nach oben, ja, wie gesagt, also du hast natürlich auch die ein oder andere Schifffahrtsgesellschaft oder Unternehmen, die so ein bisschen auf der Kippe stehen, die dann auch 12, 13, 14, 15% bezahlen. Nur man sollte, also, aber ganz, ganz wichtig hier vielleicht nochmal, sowohl was Closed End Funds als auch was Preferred Shares angeht, bitte immer genau anschauen, was kaufe ich da. Und insbesondere bei den Preferred Shares, schaut euch ganz genau die Bedingungen an, beispielsweise auf Innovative Income Investor und nicht einfach blind irgendein Preferred Share kaufen nach dem Motto, ach ja, das sind ja hochgerechnet 10% Dividende. Ja, nützt mir ja nichts, wenn das dann genau in dem Moment ist, wo die ohnehin schon ausgesetzt ist oder ähnliche Geschichten. Also da kann ich schon Fehler machen und wie immer gilt hier an der Börse Augen auf und man muss schon wissen, was man tut, ja.
Ja, kenne ich auch bei Anleihen, habe ich auch schon gemacht, Wandelanleihe aus Versehen gekauft und zack hatte ich die Aktien. Also da
Ja,
muss man
genau,
wirklich,
ne?
ja,
Also, ja.
da muss man wirklich dann im Detail höllisch aufpassen. Ja, Luis, vielen, vielen, vielen Dank. Gerne in die Kommentare, jetzt in YouTube-Video oder auch bei Spotify, wo auch immer ihr das gerade hört, Fragen stellen. Luis kommt ja auf jeden Fall im April dann nochmal zur Trader-Konferenz
Auf
und
jeden Fall.
ja, da können wir da nochmal die restlichen Fragen klären. Dann auch danke von meiner ganzen Community, Luis, für deine Zeit. Übrigens, kleiner Hinweis, es fließt nie Geld in irgendeine Richtung von uns. Nur so als offener Hinweis. Also wir tauschen uns hier einfach nur aus und drehen einen schönen Podcast und YouTube-Video.
So
Gut.
ist es.
In diesem Sinne, passt auf euer Geld auf. Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.